ist der ICF Basel Podcast.
Der Andi hat schon gesagt, heute sind wir am Schluss von unserer Serie. Ich denke, darum bin ich falsch hier. Wir haben in den letzten Wochen, falls du die Serie vielleicht verpasst hast und denkst, ja, um was ging es? In den letzten Wochen haben wir uns jeden Sonntag gewissen Fragen gestellt, die ans Christentum immer wieder gestellt werden. Ist die Bibel nicht ein Märchenbuch? Oder Christentum ist auch sehr, sehr gewalttätig? Oder das ganze Leid in dieser Welt? Oder die Wissenschaft widerlegt doch den Glauben? All diese Themen waren in den letzten Wochen hier präsent. Und wenn du es verpasst hast, dann geh auf der Homepage, auf dem Podcast. Du kannst jede einzelne Predigt nachhören. Es sind verschiedene Interviews gewesen mit Leuten, die sich zu dem Thema eben geäußert haben. Und heute, Andi hat es gesagt, geht es darum, um dieses Thema, alle Religionen sind doch letztlich gleich. Die meiden doch dasselbe. Es war so eine Art Fest, da wo ich wohne, da, und wir hatten abgemacht mit ein paar Bekannten. Und es war schon weit nach Mitternacht und ich saß mit einem Bekannten an der Festbank noch. Wir hatten das letzte Bier vor uns und irgendwann kam man auf dieses Thema eben, ja, du bist Christ, Christentum, du bist Pfarrer, Pastor, was... Ja, und irgendwann meinte mein Bekannter, schau mal, Ralf, im Grunde genommen meinen doch die meisten Weltreligionen alle dasselbe. Auf der einen Seite, es geht immer darum, da ist ein Gott oder Götter. Und auf der anderen Seite, da sind wir Menschen. Und wir Menschen, wir sollen meistens in Bezug zu diesem Gott oder Götter, sollen wir verschiedene Dinge tun oder eben nicht tun, damit der auf der anderen Seite zufrieden ist und du ein einigermaßen sinnvolles und erfüllendes Leben hast. Um das geht's doch. Ob das jetzt Christentum ist oder Islam oder Hinduismus oder weiß der Kuckuck was. Er sagt mir, look, ich empfinde, das ist doch alles dasselbe. Ein anderer hat es denn noch krasser ausgedrückt. Er sagte, hey, schau, Ralf, alle Religionen sind gleich. Jede Religion besteht im Grunde genommen aus Schuldgefühlen und unterschiedlichen Feiertagen. That's it. Das ist es ganz genau. Da muss man nicht lange drüber reden. Ein paar von meinen Bekannten, die noch belesen sind, die haben dann meistens noch einen Einwurf gebracht und gesagt, schau, der gute alte Gotthold Ephraim Lessing, der aus dem 18. Jahrhundert, der hat sich mit diesem Thema auch schon auseinandergesetzt und hat dann damals dieses berühmte Stück geschrieben, Nathan der Weise. Und dann zitieren sie immer aus Nathan der Weise, aus dieser Ringparabel, die in diesem Nathan der Weise Stück vorkommt, wo es um die Frage geht, was ist denn wirklich die wahre Religion? Zur Erinnerung, ihr habt das vielleicht mal irgendwann auch in der Schule mal gelesen, und es geht in dieser Ringparabel darum, dass da ein Ring ist, der die Eigenschaft dem Ringträger verleiht, vor Gott und vor dem Menschen wirklich ein angenehmes Leben zu führen, ihn angenehm zu machen. Und dieser Ring, der ist über Generationen hinweg, ist der vererbt worden, von dem Vater an seinen Sohn. Bis dann eines Tages ein Vater drei Söhne hat, die er alle gleich doll liebt. Was macht er? Er hat nur einen Ring, also kann er nur einen Ring verschenken. Er macht zwei weitere Ringe, lässt die nachmachen, die wirklich fast identisch sind, also identisch sind mit dem Originalring. Und dann gibt er jedem seiner Söhne solchen Ring. Der Vater stirbt und dann geht's los. Die drei Söhne streiten sich, wer hat denn wohl den Originalring? Und die ganze Sache endet dann hinterher vor dem Richter. Und der Richter soll jetzt entscheiden, wer von den dreien hat denn wirklich einen Originalring? Und der Richter kommt zu dem Ergebnis, das kann man überhaupt nicht entscheiden. Wahrscheinlich ist der Originalring sogar verloren gegangen. Und Lessing hat dieses Stück geschrieben in der Auseinandersetzung mit dem damaligen Geistlichen. Ja, welche Religion ist denn wahr? Ist Christentum, Islam, Hinduismus oder was? Ist Judentum? Und deswegen diese drei Ringe. Und der Richter sagt, ja, man weiß nicht, wir werden es sehen, welche Religion, welcher Ring denn wirklich der wahre Ring ist. Wir werden es mit dem Laufe der Zeit sehen. Es wird sich beweisen an dem Leben von diesem Ringträger, ob er ein gottgefälliges und menschenfreundliches Leben wirklich denn führt. Das ist die Antwort von Nathan. Er wird in dem Stück als Jude dargestellt, auf die Frage von seinem muslimischen Sultan Saladin, welche Religion ist denn nun wirklich die wahre? Einige meiner Bekannten, die sind nicht so belesen, die benutzen dann häufig ein anderes Beispiel, wenn sie sagen, alle Religionen sind doch dasselbe, und sage dann, schau, Ralf, das ist so, alle stehen um Elefanten drumherum, alle. Und mit Elefantenreligionen, und einer packt das Bein ein und sagt, oh Gott, ist so groß und so stampfend und so mächtig. Und einer packt den Rüssel an und sagt, oh Gott, ist so flexibel und so beweglich und sonst was. Hey, vergiss es. Alle stehen mit Elefanten und alle packen das Gleiche an. Und am Schluss ist es ein Elefant. Und von daher, that's it. Wer jetzt denkt, meine Bekannten sind nur so. Habe ich gehört. Laut der Umfrage vom Barner Institut in Amerika glauben 4 von 10 erwachsenen Amerikanern, dass wenn Juden, Christen, Buddhisten oder Moslems zu ihrem Gott beten, dann beten sie letztlich alle zu demselben Gott. 4 von 10 erwachsenen Amerikanern glauben das. Leute, und in der Tat, es gibt wirklich viele Gemeinsamkeiten, die das Christentum mit anderen Religionen teilt. Die Vorstellung, dass da ein Schöpfergott ist, ein Universum geschaffen hat, eine Erde geschaffen hat, das ist nicht ein besonderer Fall vom Christentum. Das findet man im Islam, das findet man in vielen anderen Religionen, so solche Schöpfungsmythen. Dass da eine Gott war, eine göttliche Kraft war, die alles in Existenz gerufen hat und die auch über allem letztlich noch thront. Und selbst so Erzählungen über die Sintflut, dass die ganze Erde geflutet war, oder das Gericht Gottes, das findet man nicht nur im Christentum. Das kannst du in vielen anderen Religionen, die sogar noch älter sind, finden, solche Beschreibungen, jawohl, da gab's das mal. Und da wird es sowas auch mal geben, wie ein Gericht Gottes. Sind wir jetzt alle gleich? Oder sind wir uns vielleicht doch nur ähnlich, aber im Wesentlichen doch schon sehr, sehr ähnlich? Ich habe eine Vorbereitung zu diesem Thema hier, habe ich einige Religionsvertreter, die ich kenne, eingeladen. Ich habe viele Jahre am Runden Tisch der Religion hier in Basel mitgewirkt, der vom Kanton ins Leben gerufen worden ist, und dort sitzen Vertreter von der Basler Muslimkommission, vom Hindu-Tempel, von Baha'i, von der israelitischen Gemeinde. Und ich habe einige dieser Vertreter eingeladen, ob sie nicht heute mit mir hier auf der Bühne stehen würden. Und dann sollten sie doch mal sagen, was glauben sie, was ist denn so speziell? Was ist das Besondere zum Beispiel im Judentum? Was ist ihnen wirklich wichtig? Weil es ist ja eine Sache, dass ich das erzählen würde, und es ist eine ganz andere Sache, das direkt von einem zu hören, der sagt, look, ich bin überzeugter Moslem oder Muslima. Ich bin überzeugter Jude. Ich bin überzeugter Hindu. Und das ist mir wirklich wichtig. Aus verschiedensten Gründen hat es leider heute nicht geklappt. Wir versuchen das mal nachzuholen. Aber auf den Termin heute, trotz aller Bemühungen, haben wir es nicht hinkriegen können. Aber ich finde es spannend zu hören, und das hat mich häufig fasziniert, an diesem runden Tisch zu hören, warum denn andere so glauben, wie sie glauben. Und was sie damit verbinden und was das denn wirklich bedeutet, ich glaube das aus dem Grund. Und das ist mir auch wichtig, dass ich das so glaube. In einem Punkt, und damit meine ich diese Vertreter an diesem runden Tisch, sind von sehr ähnlich. Wir haben tatsächlich Ähnlichkeiten. Wir haben Ähnlichkeiten bei Fragen von der Schöpfung oder vom Gericht Gottes und all den Dingen, die ich gerade so erwähnt habe. Aber wir sehen manches auch sehr unterschiedlich. Jesus Christus war mal ein Thema, das ist wirklich ein Guter. Das ist wirklich ein guter Mann, ein großartiger Prophet. Das meinte mal so ein Bekannter, der Hinduist ist. Aber es hätte noch viele andere. Und wir waren uns sehr schnell, sehr einig, und da haben wir es wirklich verstanden, dass wir es unterschiedlich sehen. Ich sage, nein, das sehe ich anders. Ja, da sind wir uns einig, dass wir uns wirklich anders sehen. Weil ich hatte eine andere Auffassung von diesem Jesus und er hatte auch eine, und dann lassen wir das mal so stehen. Aber was mich immer wieder herausgefordert hat und auch heute noch herausfordert, ist die Frage, ja, sag mal, was ist denn wirklich so entscheidend, besonders an meinem und deinem Glauben. Wir waren in der Moschee zu Gast, waren an verschiedenen anderen Orten auch zu Gast, und dann haben die einzelnen Vertreter ein wenig erzählt, was ihnen denn so wichtig ist. Und wenn wir auch mal davon erzählen müssen, so von der Evangelischen Allianz aus, was ist uns denn wichtig in unserem Glauben? Ja, was ist dir denn wichtig in deinem Glauben? Auf was würdest du es reduzieren? Wenn du es anderen, die ganz anders glauben, erklären solltest. Was macht dein und meinen Glauben wirklich zu was Speziellem? Und die Frage hat mich beschäftigt und beschäftigt mich heute immer noch. Und ich bin meiner Antwort, die ich versucht habe zu geben, bin ich letztlich hängen geblieben bei den letzten Stunden von dem Mann, von dem ich behaupte, dem möchte ich nachfolgen. Oder wo Paulus im Neuen Testament von spricht, diesen Jesus Christus nehmt euch zum Vorbild, wenn ihr euch als Christen bezeichnet. Bin bei den letzten Stunden hängen geblieben. Und die letzten Stunden von Jesus, die werden in allen vier Evangelien sehr ausführlich berichtet. Und von allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, da werden uns ganz unterschiedliche Sätze berichtet, was Jesus denn in den letzten Stunden von seinem Leben gesagt hat und wie er es gesagt hat. Aber das hat mich beschäftigt bei der Frage, hey, was ist denn so besonders? Und warum sind wir vielleicht doch nicht so gleich, wie manche vielleicht behaupten? Matthäus, der hat neben dem Markus bei seinem Evangelium einen ganz gewissen Hörerkreis oder einen Leserkreis vor Augen gehabt. Das ist auch der Grund, warum in allen Evangelien so unterschiedliche Sätze von Jesus überliefert worden sind, was er in den letzten Stunden am Kreuz und kurz vorher noch gesagt hat. Und wie gesagt, Matthäus und auch Markus, die dachten an dieses ganze jüdische Umfeld. Dachten, das lesen die, das wollen die später nochmal wissen, und an die war es auch gerichtet. Und von Matthäus und Markus ist uns ein Sterbegebet von Jesus überliefert. Und zwar ein Wort aus dem Alten Testament, weil das kannten sie ja. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas war Arzt vom Beruf. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben. Und wenn man das Lukas-Evangelium liest, dann merkt man, Lukas, bei ihm war das Thema, dieser Jesus, der hat absolut ein Herz für die Menschen, wo da an die Bäume jetzt eben hier vorne die Bilder gezeigt hat. Menschen auf dem Boot, Flüchtlinge, Arme, Leute, die am Rand stehen. Zu denen ist Jesus immer wieder hingegangen. Deswegen berichtet Lukas ausführlich davon, dass Jesus das in seinem Leben praktiziert hat. Und deswegen ist auch nicht verwunderlich, ganz am Ende, im Leben von Jesus, richtet Lukas den Scheinwerfer in der Szene am Kreuz auf die beiden Typen, die neben Jesus noch sind. Es wurden drei Leute gekreuzigt, zwei Verbrecher wurden mitgekreuzigt. Und Lukas tut den Scheinwerfer richtig dahin beamen und sagt, hey, was passiert da zwischen Jesus und den anderen beiden? Und dann wird uns überliefert, dass Jesus bis zum Schluss genau diese Einstellung gelebt hat. Und dann heißt es da in Lukas 22, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit meinte Jesus die Henker, die ihn dran genagelt hatte, aber auch diesen anderen, der Jesus noch verspottete. Und kurz vor seinem Tod, dieser andere Mann, der mitgekreuzigt worden ist und darum bittet, mit Jesus ins Paradies gehen zu dürfen, umkehren will, sagt Jesus Folgendes: Hey, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und welch eine Hoffnung! Und das war Lukas wichtig. Welchen Hoffnung, selbst auf dem Sterbebett, selbst bei deinem letzten Atemzug, in dem Moment gibt es immer noch die Möglichkeit, sich an diesen Gott zu wenden und sagen, hey Gott, hab Erbarmen mit meinem Leben. Hab Erbarmen mit meinem Leben. Das ist Gnade pur. Und das ist Lukas extrem wichtig in seinem ganzen Evangelium. Und dann Johannes. Und bei Johannes steht im Zentrum, dass dieser Jesus wirklich dieser Gottessohn ist. Bei der Taufe, da wird das über dem Leben Jesus quasi wie proklamiert. Johannes 1, da kommt Jesus und da heißt es, siehe, das ist das Lamm Gottes, was die Sünde dieser Welt trägt. Und das findet seinen Schluss dort hinterher am Ende vom Johannesevangelium mit diesem großartigen Ausruf von Jesus. Ganz zum Schluss, wo er sagt, hey, es ist vollbracht. Und er stirbt. Es ist vollbracht. Und wenn man die Sätze so liest, und ich habe mich damit dann beschäftigt, was musste denn da vollbracht werden? Was hat denn Jesus denn in dem Moment vollbracht, dass er das so explizit sagt, es ist vollbracht? Und da hilft eine kleine, aber nicht unwichtige Beobachtung aus dem Alten Testament. Im Alten Testament, in der Stiftshütte oder später im Tempel, die Vorläufer vom Tempel, dienten die Priester. Und Priester hatten die Aufgabe, fürs Volk Opfer zu bringen. Opfer für die Sünden, für all die Dinge, die schiefgelaufen sind, um letztlich wieder Gemeinschaft mit diesem Gott herzustellen. Und dieser Dienst von diesen Priestern im Alten Testament, der wurde in diesem Zelt verrichtet und später im Tempel verrichtet, im Allerheiligsten. Und im Zelt und auch in diesem Allerheiligsten, in diesem Tempel, da gab es keine Sitzgelegenheit für die Priester. Keine Sitzgelegenheit. Und dann im Neuen Testament wird Jesus mal als der Hohepriester bezeichnet. Der Hohepriester, der ein Opfer bringt für alle Menschen, damit Gemeinschaft mit Gott wieder stattfinden kann. Und dann passiert was ganz Interessantes. Die Konsequenz, nachdem Jesus so ein Opfer gebracht hat für alle Menschen, da heißt es im Hebräerbrief, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Jesus hat sich danach einfach hingesetzt. Und warum hat er sich hingesetzt? Warum heißt es so explizit, Jesus setzte sich hin? Ganz einfach. Es gibt nichts mehr zu tun. Jetzt kann er sich hinsetzen. Die Priester im Alten Testament, die mussten wieder aufstehen, umhergehen und ein neues Opfer machen. Es gab immer was zu tun. Es gab immer Leute, die irgendwie sündigten und so weiter. Und deswegen war auch immer wieder notwendig, ein neues Opfer zu bringen. Und Jesus sagt, hey, final, das gilt für alle. Für alle, für alle Zeiten, für alle Menschen, in allen Ländern, in allen Kontinenten, egal welche Hautfarbe. Es ist vollbracht. Du kannst und musst nichts mehr tun, um irgendwo in Gemeinschaft mit dem Gott zu kommen. Das habe ich, Jesus, vollbracht. Es ist vollbracht. Du musst nichts mehr vollbringen. Der Vorhang zwischen Gott und den Menschen ist definitiv zerrissen. Und das wollte Jesus ausdrücken. Aber genauso wie ich das gerade so final und so vielleicht großartig darstelle, ganz so erleben es viele Leute doch nicht. Auch Menschen, die sich bewusst so als Christen nennen, sagen, hey, ja, stimmt schon, ist vollbracht. Nur wenn ich so mein Leben betrachte, dann ist das so semi-vollbracht irgendwie. Ich muss mich immer noch anstrengen und irgendwie immer, mein Leben ist immer noch davon gezeichnet, eher von Anstrengung, von Scheitern. Und wo bitte ist da der Unterschied zu anderen Religionen? Und Leute, die sich Jesus zum Vorbild nehmen, stolpern dann und wann wieder über ihre Schwächen und bleiben weit zurück hinter dem, was sie sich vielleicht vorgenommen haben oder vorgenommen werden noch. Und erleben auf einmal dieses Vollbracht, ja, so halb irgendwie. Bleibt einfach einen Weg noch anstrengend, so Jesus zum Vorbild zu haben und irgendwie als Christ unterwegs zu sein. Leute, und manche haben ihre Konsequenzen gezogen. Ich habe in den letzten 10, 20 Jahren etliche kennenlernen dürfen oder kennenlernen müssen, die eine Konsequenz gezogen haben und gesagt haben, hey, weißt was, ich habe den nicht mehr so einen großen Anspruch an mein Leben, Jesus nachfolgen. Ich habe die Messlatte tiefer gesetzt. Leute, es wird längst nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, Jesus nachfolgen. Ja, früher, manche werden sogar zynisch und sagen dann, ja, früher, meiste, ja, früher habe ich das auch so geglaubt. So. Es ist vollbracht, ja, ja. Vollbracht, alles Mögliche ist vollbracht, aber es ist hure anstrengend, irgendwie als Christ in dieser Welt zu leben. Hätte gescheiter nicht so einen Mund vollgenommen und schau mal, wie es läuft. Und vielleicht bist du sogar heute hier, sitzt gerade dort und denkst, das kommt mir bekannt vor. Das klingt stark nach der Person, die auf meinem Stuhl sitzt. Ich bin auch so ein Typ, wo das Gefühl hat, Mittelmäßigkeit hat sich in meinem Leben mehr oder weniger breit gemacht. Viele dieser Ansprüche aus der Bibel, die ich rauslese, ich kann denen nicht gerecht werden. Vollbracht, dass ich nie was tun muss. Ich erlebe erst ein anstrengendes Christsein. Ich nehme mich ein Stück zurück. Für den Himmel, da wird es wahrscheinlich noch langen, aber ansonsten sollen die anderen sich mal zusammenreißen. Vielleicht sitzt du sogar heute so hier. Und manche anderen versuchen immer noch verbissen, doch durchzuhalten und zu sagen, nein, ich glaube das eben, das stimmt immer noch für mich und scheitern häufig an ihrem Anspruch, an ihr eigenes Leben und dem, was sie irgendwo dort in der Bibel lesen oder an diesem Vorbild von Jesus. Und dann wenigstens am Sonntag, wenigstens, wenn ich in die Kirche gehe, dann soll was von dieser Größe Gottes irgendwie sichtbar werden und sie strahlen wie ein Atomkraftwerk am Sonntag. Und während der Woche raucht's zwar nur, aber Sonntag, da glänzen wir, bis das aus den Ohren rauskommt. Und trotzdem bleibt dieses komische Gefühl übrig, hey, doch recht anstrengend. Leute, und damit sitzen wir mit vielen anderen Religionen oder mit religiösen Menschen in einem Boot, die ebenfalls Religion häufig mit Schuldgefühl oder Anspruch und eben unterschiedlichen Feiertagen verbindet. Die entscheidenden drei Wörter. Leute, ich habe sie mir in meiner Bibel angestrichen und ich kann dich nur ermutigen, du sie in deiner eigenen Bibel fett anstreichen. So fett, dass sie vielleicht hinten am Deckel wieder rauskommen, bis du Offenbarung durchdrückt. Es ist vollbracht. Das sind entscheidende Wörter, die Jesus am Ende von seinem Leben sagt. Und ich glaube, das macht sogar unseren ganzen Glauben wirklich zu was Speziellem. Es ist vollbracht. Aus dem Grund tut Paulus hinterher mal den Christen in Rom einen sehr bedeutsamen Satz schreiben und sagt, hey Leute, merkt euch das. Im Römer Kapitel 8, was, liebe Christen, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ihr Lieben, wenn uns irgendwas als Christen auszeichnet, in irgendeiner Art und Weise was Besonderes in deinem Leben hervorbringt, dann ist es nicht, dass du dir zum Ziel setzt, heute will ich aber diesem Jesus ganz besonders nachfolgen. Heute habe ich mir Ziele oder für dieses Jahr habe ich mir Ziele gesteckt, dass es wirklich in meinem Leben noch anders wird. Ich möchte wirklich und ich werde mich anstrengen. Das macht's nicht besonders. Das Einzige, was es wirklich besonders macht, dass du und ich, wir sind Söhne und Töchter von einem Gott, der uns bedingungslos liebt und einfach zusagt, es ist vollbracht für dich. Es ist vollbracht. Und das ist nicht irgendeine schöne Vorstellung, so ohne Realitätsgehalt, so ein psychologischer Trick. Das macht sich wirklich fest an der Person Jesus, der an diesem Kreuz hing, gestorben ist und das rein aus Liebe für dich und mich getan hat und gesagt hat, damit ist alles getan. Und der schaut dir in die Augen und sagt, ich liebe dich. Und du bist mir genügend wert, dass ich das nur für dich mache. Und Leute, das wird unser Leben verändern und auch nur das wird irgendwo uns glaubwürdig machen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wir gewinnen keinen Deut mehr Überzeugungskraft oder Glaubwürdigkeit, indem wir uns mega anstrengen und uns noch stärkere Regeln auflegen und sagen, das sollten wir machen und jenes sollten wir machen. Wir werden nicht glaubwürdiger deswegen. Sondern wir werden glaubwürdiger mehr, wenn wir wirklich uns abholen lassen von diesen drei Worten. Es ist vollbracht, mein Sohn und meine Tochter. Wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust, heute Morgen, ich bin aufgestanden, vor den Spiegel gestanden und nach einer Weile habe ich mich dann erkannt. Das bist du, Ralf, wow. Die Welt hat dich wieder. So ein Gefühl. Ne? Look, ich werde keinen Deut glaubwürdiger, wenn ich vor diesem Spiegel stehe und mir selbst sage, Ralf, Heute, 3. Mai, heute ist der Tag, an dem du definitiv anders leben wirst. Streng dich an, reiß dich zusammen, du hast das Zeugs. Ich kann mir das noch 5-mal anschauen, da wachsen keine Haare. Nix, darfst ganz vergessen. Aber ich kann in den Spiegel hineinschauen und sagen, hey, jawohl, da ist ein Mann, der morgens wirklich schräg aus der Wäsche schaut, aber das ist echt ein geliebter Mensch von Gott. Danke Gott, danke, dass ich den Tag neu mit dir anfangen darf. Danke, dass ich heute wieder aufstehen darf mit dir. Und das möchte ich einfach in Dankbarkeit tun. Du hast mich lieb, du weißt, was ich heute alles machen werde vielleicht. Du siehst vielleicht schon meine Gedanken, die irgendwo im Hintergrund rumgeistern. Danke, dass du mich trotzdem liebst. Leute, das macht letztlich nur glaubwürdig und nur das wird mein Leben verändern. Und das macht aus meiner Sicht auch wirklich das Christentum zu was Speziellem. Weil im Vordergrund vom Christentum, und so habe ich auch mit diesen Religionsvertretern darüber geredet, im Vordergrund von meinem Verständnis von Christentum steht eben es nicht das Tun, sondern es ist getan. Nicht was du tust, ist im Vordergrund, sondern was Jesus getan hat. Und das ist speziell, das ist wirklich speziell. Leute, wie viel mehr wird vielleicht das Christentum als glaubwürdig betrachtet, wenn wir uns nicht so viel Mühe geben, das Christentum als die wahre Religion irgendwo anzupreisen, sondern wir das einfach sacken lassen, dass der eine uns zusagt, hey, Ralf, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Du kannst dem nichts hinzufügen. Es ist alles getan. Du hast freien Zugang. Du hast freien Zugang zu meiner Liebe. Du kannst dir gewiss sein. Meine Liebe zählt für dich. Ich glaube, wenn wir uns öfters auf so eine Gegenwart Gottes einlassen, dass wir bis wir die Stimme wirklich hören in unserem Leben, hey, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe Freude an dir. Einfach so, weil du mein Geschöpf bist. Wenn wir das in unserem Leben erfahren, hören, spüren, schmecken, ich glaube, das wird wesentlich mehr verändert, als dass wir, wenn wir uns 10-mal anstrengen und diesen und jenes uns alles noch vornehmen. Die Vorstellung, dass Gott aus dem Himmel runterkommt, Mensch wird wie wir, anfängt uns zu dienen. Diener wird von allen, am Schluss zum Kreuz geht und sich für uns kreuzigen lässt. Das ist wirklich speziell im Christentum. Das ist wirklich anders als in anderen Religionen. Weil alles damit getan worden ist. Und darüber waren wir uns auch einig, so mit anderen Religionsvertretern. Ja, das sehen andere denn schon noch anders in anderen Religionen. Leute, je länger ich den Satz lese oder höre oder irgendwie einer das sagt, alle Religionen meinen doch dasselbe, desto mehr regt mich der Satz auf, ehrlich. Er regt mich auf. Weil, nein, es ist wirklich nicht so. Wir sind letztlich gar nicht so gleich, auch wenn wir an manchen Punkten uns ähneln. Es gibt Unterschiede. Aber man darf die Unterschiede wirklich auch benennen. Und alles gleich machen, das führt in keine Richtung. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, es wird einfach gleich gemacht, mehr so das Argument, da muss ich mich auch nicht damit auseinandersetzen, ist doch egal, was du glaubst und was ich glaube. Und wenn du heute Abend hier sitzt und dich als Christ bezeichnest, als Nachfolger von Jesus, dann hast du damit wirklich tatsächlich, ist damit eine Aufgabe verbunden, was zu tun, ja? Nämlich nur eins, tolerant zu sein gegenüber denen, die anders glauben, anders denken und anders leben. Und tolerant heißt jetzt nicht einfach alles, everything goes. Nein, überhaupt nicht. Sondern tolerant kann man nur sein, wenn man einen Standpunkt hat, wenn man weiß, wo man steht. Deswegen kann man dann anderes auch ertragen. Toleranz bedeutet, ich ertrage was, wenn andere nicht so denken, nicht so glauben wie ich. Und das hat Jesus während seinem ganzen Leben uns vorgemacht. Permanent. Warum? Weil er uns liebt. Er hat Männer und Frauen weggehen lassen, obwohl er sie gerufen hat, hey, komm, folg mir doch nach. Und sie haben sich umgedreht und sind weggegangen. Und das Verrückte ist, er hat ihn bis zu seinem letzten Atemzug, hat er diesen Menschen nachgerufen, hey,
Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und du sitzt vielleicht heute hier und bist auch einer, der schon 3-4 Mal weggelaufen ist. Vielleicht bist du gerade auf der Flucht vor diesem Gott. Hast dich abgekehrt und gesagt, hey, lass mich. Das wird Gott nicht dran hindern, bis zu deinem letzten Atemzug, dir immer wieder nachzurufen und nachzurufen und nachzurufen, hey, es ist vollbracht, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und das Einzige, was du tun kannst, ist anhalten und dich umdrehen und Dankeschön sagen. Einfach Dankeschön, dass Gott immer mit offenen Armen noch da steht und sagt, hey, willkommen bei mir. Willkommen bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass du angehalten hast. Und das macht's Christentum tatsächlich besonders. Dass da ein Gott ist, der allmächtig sich darstellt und trotzdem begrenzt, der Geschöpfe ihren eigenen Weg gehen lässt. Dir und mir alle Freiheit schenkt, Dinge zu tun, wo er nie gut finden würde. Wo er sagt, tu's doch nicht, es führt nicht zum Leben. Und er lässt dir trotzdem alle Freiheit. Und hinterher ruft, hey, und trotzdem, ich hab dich lieb. Trotzdem, es ist vollbracht für dich. Du darfst anhalten und dich umkehren und sagen, hey Gott, danke dafür, dass es vollbracht ist. Danke, dass du alle Schuld wieder von meinem Leben weggenommen hast. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und wir werden jetzt eine Zeit vom Worship nehmen. Und wenn du heute Abend hier hingekommen bist und, wie gesagt, so ein bisschen auf dem Weg bist von diesem Gott weg und dich fragst, ja, ist das wirklich so speziell? Dann ist es eine Möglichkeit, während dieser Worship-Zeit, das zu deinem eigenen Gebet zu machen, zu sagen, Gott, ich halte an. Hey, hallo, hier bin ich. Und heute Abend so einen Schritt wieder zu machen. Sag, ich kehre um. Danke, dass alles vollbracht ist. Vater im Himmel, danke, dass du uns das allen zurufst heute Abend, dass nichts und niemand uns scheiden kann von deiner Liebe. Weder Vergangenes, was letzte Woche gelaufen ist, was heute gelaufen ist, was letztes Jahr war, noch was kommen wird. Nichts Hohes und nichts Tiefes. Nichts kann uns scheiden davon. Danke. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Abend Mut schenkst, anzuhalten, umzublicken und dich neu zu erkennen, unseren Vater im Himmel. Danke für deine Gegenwart und danke, dass du uns hier heute Abend noch neu begegnen wirst.